Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur, wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zur heutigen Folge hat mich eine Diskussion inspiriert, und zwar ging es da um das Thema Anti-Bell-Halsbänder oder auch Fernerziehungsbänder und wie die heißen. Es gibt da ja verschiedene Arten. Es gibt welche, die sprühen nur in Anführungszeichen Wasser beziehungsweise ein Duftstoff. Meistens ist das Zitrone, den der Hund ganz unangenehm findet, weil der Hund ja ganz viele mehr Riechzellen hat wie wir Menschen. Man kann sich das immer ganz gut vorstellen. Stellt euch einen Strand vor mit ganz feinem Sand, 100 Meter lang, 50 Meter breit, 1 Meter tief. Ihr markiert zwei Sandkörner, ein normaler Hund findet die. Es geht jetzt nur mal darum, um sich einfach vorzustellen, wie viel besser ein Hund riechen kann. Ja, in der Diskussion ging es darum, es geht ja nicht um das Sprühen, sondern um das Zischen. Also dass das Zischen, das Bellen unterbinden soll. Wie gesagt, es gibt Halsbänder, die quasi bei einem Bellen, also bei einem lauten Geräusch, automatisch sprühen. Und dann gibt es natürlich diese Variante dieser Fernerziehungsgeräte, die es auch mit Strom, also Elektroschock gibt, wo dann ein Hundehalter, Ausbilder, whatever, also ich bin da absolut dagegen, dazu kommen wir aber gleich, dann auf einen Knopf drückt und ein entsprechendes Zischen, Sprühen oder sogar einen Elektroreiz auslöst. Diese Elektrobänder sind zwar für die Hundeausbildung offiziell irgendwie verboten, aber der Besitz zum Beispiel ist legal. Man kann die auch im Internet bestellen. Also das ist eh Schwachsinn. Also egal. Beziehungsweise nicht egal, es ist traurig, aber es geht jetzt erstmal um das Thema. Nun ist es ja so, ich habe meinen ersten Hund auch von einem Züchter, mein Dackel. Das Ganze ist jetzt mittlerweile 14, fast 15 Jahre her. Der alte Kall liegt hinter mir und schnarcht. Und daher begleitet mich das Thema irgendwie schon immer. Und zwar, jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt hole ich mal so richtig aus in meinem weiten Spannungsbogen. Als wir damals beim Züchter waren und haben uns Hundewelpen angeschaut, war das ganz aufregend und das war auch ein sehr seriöser Züchter. Also man konnte die Mutter sehen, man konnte sehen, also das Gelände sehen und die Leute waren auch ganz nett. Also das war alles prima. Es geht jetzt auch gar nicht irgendwie gegen Züchter, sondern um die Situation an sich. Dann kamen die Welpen, da haben wir uns die angeguckt, die waren auch ganz süß und alles prima. Und ich war relativ schnell abgelenkt, weil bei dem Ganzen, da waren ganz viele Hunde, weil die auch ganz viele eigene hatte und ganz viele Dackel sind da rumgewirbelt. Das war ganz toll. Und die waren auch alle gut drauf und war prima. Auf jeden Fall ist dann so ein verrückter Dackel mit einer Klobürste immer durch die Wohnung geflitzt und hat da seinen Spaß gehabt und war ganz hippelig. Und ich fand den total cool, ja, weil der war so ein bisschen, ich habe sofort gemerkt, der ist mir so ein bisschen ähnlich, ja. Also der war nicht so wie der Rest irgendwie, ja, aber er hat seinen Spaß gehabt. Naja, also auf jeden Fall, auf einmal macht es einen Satz und ich saß auf so einem Sofa und die Welpen waren auf so einem Tisch mit so einem kleinen Zäunchen, also drunter fallen. Wie gesagt, war alles top seriös, alles prima. Ist eine schöne Erinnerung, überhaupt keine Frage. Wenn ich denn auch heute Hunde nicht mehr von einem Züchter nehme, sondern eben meistens Auslandshunde oder ältere Hunde. Aber das ist ein anderes Thema. So, auf einmal ist dieser kleine Kall, der war schon 6 Monate alt, aufs Sofa gesprungen und schwupp saß er auf meinem Schoß. Und ein paar Minuten später lag er auf meinem Schoß und hat geschlafen. Und die Züchter, das waren irgendwie also quasi Oma, Opa, Mann, Frau, also 4 Leute, wie gesagt, ganz nett. Die haben irgendwann so ein bisschen aufgehört zu reden und so ein bisschen quasi mich so angeguckt. Und ich streichel da den Nelson, der dann so friedlich auf meinem Schoß eingeschlafen ist und habe mich dann auch schon gar nicht mehr für die Welpen interessiert und habe das aber gar nicht gemerkt. Und ich gucke so hoch und frage, was ist denn? Also, was ist denn los? Mache ich irgendwas falsch? Oder? Und dann kam so die Antwort, also das hat er irgendwie noch nie gemacht. Also der Nelson, der da bei mir auf dem Schoß gepennt hat, also gerade wohl auch mit fremden Männern, das war wohl für die ein absolutes Novum. So haben sie mich auch angeschaut und meinten, also wie gesagt, das hätte er noch nie gemacht und dass er dann so ruhig wird. Und wir haben so gesprochen, auch was die Kosten und hinten und vorne. Und irgendwann frage ich dann so die Leute, was ist eigentlich mit ihm? Also deute so auf den schlafenden Nelson auf meinem Schoß. Ist der denn auch zu verkaufen oder was ist mit ihm? Weil der war der Einzige aus seinem Wurf, der quasi noch da war. Der Rest, also seine ganzen Geschwister, die waren schon überall unter. Und die meinten so, ja, nee, der ist also im Prinzip auch zu verkaufen, also abzugeben. Da sage ich so, ja, was heißt im Prinzip? Und ja, also mit dem können sie aber nicht züchten. Da habe ich gesagt, ich will einen Hund, ich will nicht züchten, ich möchte einen Hund, der zu meinem Herz gehört, ja. Und ich habe sofort gemerkt, das ist so, ja, bei ihm. Da habe ich gesagt, was heißt eigentlich nicht züchten? Ist er krank oder whatever, was ist los? Nein, nein, der ist gesund, was ja auch stimmt. Wie gesagt, der Kerl ist mittlerweile, ja, der wird 15, ja. Also jetzt in dem Moment, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, wird er dann bald 15. Und der ist gesund und hat Papiere und ist geimpft und alles drum und dran. Aber der hat einen, ich weiß jetzt nicht, ob der Ausdruck richtig ist, den ich benutze, weil ich mich da auch jetzt nicht so eingearbeitet habe. Der hat quasi einen Fehler, einen genetischen Fehler, dem fehlt der Bart. Also dieser Rauherdackelbart. Nein, das ist mir ziemlich wurscht. Ich, wie gesagt, will nicht züchten. Also zumindest eine Woche später war der Kerl bei uns und ist heute noch bei mir. Ist für sein Alter auch echt fit. Wir haben Spaß zusammen. Beziehungsweise er sagt mir, wann ich was zu tun habe, so wie sich das gehört. Naja, auf jeden Fall hat mich das immer wieder so ein bisschen beschäftigt. Die haben das nicht böse gemeint. Also wie gesagt, es geht jetzt nicht gegen Züchter oder so, sondern mich hat das einfach so beschäftigt, so mit dem können sie nicht züchten, der hat ja keinen Bart. Dann habe ich erst viel, viel später, also dann kam natürlich erstmal so das ganze Umfeld und meint, oh, als erster Hund ein Dackel und dann noch ein Rüde und schon 6 Monate alt und nicht kastriert und du wirst dein blaues Wunder erleben und tralala. Also die ganzen Ratschläge kam da und ich habe mich da auch gar nicht verrückt gemacht. Habe ja auch später dann im Fernstudium 3,5 Jahre da Hundepsychologie und Verhaltensberatung für Hund studiert, einfach weil damals die Zeit gut war. Da konnte ich das nebenbei prima machen und habe da ganz viel gelernt. Was ich zugegebenermaßen relativ wenig an meinem eigenen Hund gebrauche, weil der einfach mir sagt, was Ambach ist. Ich bin trotzdem froh um die Ausbildung, weil da zum Beispiel auch Erste Hilfe mit dabei war und so Geschichten. Also das war ganz toll. Also mich hat das immer wieder beschäftigt. Irgendwann habe ich einen, ja, passionierten Jäger, ja, kennengelernt und ich habe es nicht so mit Jägern, aber das ist trotz allem ein sehr, sehr netter Mensch. Wir sind uns in fast allem einig, außer in der Jagd und im Fleischessen. Ansonsten mag ich die Person sehr. Und ja, der hat mir dann erklärt, also im Bayerischen gibt es ja den Begriff du Sauhund, dass ich einen Sauhund habe. Und zwar, so steht es auch tatsächlich in seinem Impfpass, also ich habe einen Rauherdackel, aber viele glauben immer, ich hätte ein Kurzhaar. Das Ganze nennt sich saufarbener Rauherdackel. Das heißt, es ist ein Rauherdackel, der nicht so dieses typische gekräuselte Fell hat, sondern der hat ein Fell, also wie ein Wildschwein. Und genau dafür wurde der auch gezüchtet, irgendwann mal. Die Hunde sollen quasi für den Jäger in eine Schonung rennen und die Wildschweine raustreiben. Also nicht beißen, deswegen, der hat auch noch nie jemand gebissen, der wurde 3-mal schon oder 4-mal schon von anderen Hunden gebissen, selbst da hat er zurückgebissen, geschweige denn einen Mensch gebissen oder sonst wen. Jetzt ist er wach, ich rede einfach weiter. Und zwar rennen die in die Schonung, die sind auch ziemlich robust, was den Vorteil hat, dass der in keinen Hasenbau reinpasst, deswegen hatte ich zum Glück noch nie das Problem, ihn da irgendwo rausholen zu müssen. Die rennen dann in die Schonung und bellen einfach so laut, also der kann richtig laut bellen, bis die Wildschweinfamilie, Horde, Rudel ich weiß gerade den korrekten Begriff dafür, so genervt sind, dass sie quasi aus der Schonung rennen und entweder woanders hingehen oder der Jäger schießen kann. Also wie gesagt, ihr kennt meine Einstellung dazu. Aber ich fand es natürlich interessant, das war auch vor der Ausbildung, die ich gemacht habe, quasi mal zu wissen, also so, für was ist mein Hund eigentlich da, ja? Und dann habe ich auch ganz viel Mantrailing mit ihm gemacht, also der ist voll die mega gute Spürnase, jetzt ist er ein bisschen langsamer. Also unser Rekord liegt knapp über 1000 Meter, wo er also eine Spur, die ich dann künstlich gelegt habe, verfolgt hat. Also da ist er wirklich richtig gut. Und klar, die Leute erschrecken sich natürlich, wenn er bellt, dann ist er echt laut. Aber wie ihr hören könnt, er ist jetzt gerade aufgewacht, ist trinken gegangen, ist zurückgegangen. Und natürlich läuft er hier den ganzen Tag rum und bellt. Und aber wie gesagt, ich hatte da noch nie ein Problem mit, weil also zum einen bellen Hunde und dann ist er auch so, wenn er jetzt zum Beispiel im Garten ist und es ist nichts Außergewöhnliches, dann legt er sich auch irgendwann hin und entspannt sich. Wenn jetzt andere Hunde vorbeikommen, dann freut er sich tendenziell, wobei dann bellt er anders. Also wenn jetzt ein Hund vorbeikommt, den er kennt, dann ist es eh ein anderes Bellen. Und wenn jetzt natürlich jemand versuchen würde, bei uns an der Gartentür reinzukommen, dann würde er natürlich richtig bellen. Somit habe ich mir natürlich um sowas wie Anti-Bell-Halsband oder so, da habe ich mir auch noch nie Gedanken drum gemacht. Aber wie gesagt, dieser Satz, damit können sie nicht züchten, der ist, wie ihr merkt, ja bis heute präsent. Jetzt gab es diese Diskussion, die ich verfolgt habe mit Anti-Bell-Halsband, da ist mir das wieder mal so bewusst geworden und habe mal überlegt oder geschaut, wie wir Natur, in dem Fall Tiere, und zwar nicht nur Haustiere, sondern auch die in Anführungszeichen sogenannten Nutztiere, verändern. Wenn man da mal schaut, wir haben Schweinen zum Beispiel mehr Rippen angezüchtet, dass es mehr Ausbeute gibt. Wenn man jetzt ganz sarkastisch wäre, würde man sagen, okay, je mehr am Schwein dran ist, desto weniger müssen da, also desto weniger Tiere müssen für die gleiche Menge sterben. Es ist ein Wahnsinn. Es ist total verrückt. Wir haben Puten so gezüchtet, dass sie einfach nur noch Brustfleisch produzieren. Die können nicht mehr laufen. Die sitzen da, brechen die Beine. Bei Kühen sind sie so gezüchtet, dass die Milchleistungen haben von über 10.000 Liter im Jahr. Es gibt genetische Versuche, die Kühe so umzuprogrammieren, dass die quasi Antikörper produzieren, damit diese Eitermenge in der Milch quasi von vornherein geringer wird, um dann diese Milch eher in Bioqualität zu produzieren. Es gibt Kreuzungen mit Blut und für Menschen, also es werden auch Tiere genetisch verändert, um dann Herzklappen und andere Sachen zu produzieren. Ja, bei Hunden oder Katzen, damit irgendwie die nicht allergisch sind, damit es bestimmte Rassen gibt, die bestimmte Dinge tun können und so weiter und so fort. Wenn man sich mit dem Thema mal nur ansatzweise beschäftigt, es ist ein Irrsinn, also vom Klonen und so Sachen jetzt nochmal, da sind wir noch gar nicht, ja, was wir da als Natur bezeichnen, ja, bestimmte Rindersorten, die dann ganz besonders toll schmecken, weil sie ganz besonders gefüttert werden, zähle ich persönlich jetzt auch mal in so eine Kategorie, obwohl natürlich das nicht ganz so hardcore ist, aber wisst ihr, wenn man dann immer wieder so diese Sprüche hört, so mit, ja, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen und wir sind irgendwie Allesesser und das ist alles natürlich und ein gutes Stück Fleisch vom Metzger des Vertrauens, dann muss man faktisch sagen, dass es ist und bleibt alles Bullshit. Da bleib ich einfach dabei, ja. Ihr könnt Küken bestellen, die bestimmte Normen später erfüllen, zu Legehennen werden und genau im Katalog euch aussuchen, wie viel Nahrung die brauchen, wie viel Platz, wie lang die leben, wie viel Eier die produzieren. Das hat alles mit Natur, das ist von Natur so weit entfernt, keine Ahnung, wie die Erde vom Mond oder wie auch immer, ja. Bei Lachs wird künstlich Farbstoff zugegeben. Die ganzen Garnelenspieße, die es in den ganzen Discounter gibt, die leben in Antibiotikatonnen, damit das alles überhaupt noch genießbar ist. Dieses berühmte Chlorhuhn oder die Hühner, die auch dann später, wenn sie dann ihren Tod schon hinter sich haben, geklort oder mit Wasser aufgespritzt werden, damit sie größer sind. Es gibt so viele Beispiele, was wir da tun und wie wir da eingreifen. Und wisst ihr, wenn ich dann irgendwie sage, keine Ahnung, ich habe einen leckeren Tofu-Bratling und höre dann, wie ungesund Tofu ist und die Östrogennummer und dass dafür der Regenwald abgeholzt wird, was ja dann mal abgesehen davon eh nicht stimmt, dann ist es mittlerweile so, dass mich das fast schon tatsächlich gar nicht mehr ärgert, sondern dass ich das Ganze wirklich fast nur noch belachen kann in meinem Zorn, dann, den ich dann habe, weil das ist halt wieder mal wie so vieles im Leben ein Ding der Sichtweise, ja. Also ja, ich habe 40 Jahre auch Fleisch gegessen, Milch getrunken, Käse gegessen und. Ich mache es jetzt seit fast 7 Jahren nicht mehr. Könnt ihr in anderen Folgen hören, besser fühlen und so weiter, Last von der Schulter genommen. Aber mittlerweile ist es halt so, auch durch den Podcast und durch euer Feedback, was ich bekomme, dafür auch nochmal einfach mal wieder ganz tollen herzlichen Dank an euch alle da draußen, beschäftige ich mich immer mehr mit so, ja, so Einzelgeschichten eben. Und da gehört diese, in dem Fall, ihr wisst ja, ich war früher haustierlieb, heute bin ich, denke ich, hoffentlich richtig tierlieb. Und wenn ich dann lese, dass irgendwie Schafe oder Ziegen mit Spinnen gekreuzt werden, damit die besseres Fell, also die Fadendichte irgendwie vom Fell besser ist, dann sind wir noch gar nicht bei Tierversuchen, ja, mit, also Ärzte gegen Tierversuche, diese Botox-Nummer. Wenn irgendwie über 50% der Tiere, die es bekommen, gesund bleiben, dann ist die Botox-Charge gut und jede Charge muss immer neu getestet werden, weil das ja eben dieses Gift, dieses lähmende Gift ist. Ihr merkt schon, wenn ihr euch damit beschäftigt, ja, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, das findet überhaupt kein Ende, ja. Dann, ich hatte ja auch schon die Folge, wo wir geschaut haben, welche Tiere für zum Beispiel Farbstoffe, diese berühmte Lauskacke, diese zermahlenen Läuse, die den Chips früher die Farbe gegeben haben und so Sachen, die 50 Millionen Küken, die im Jahr weggeschreddert werden, weil sie keine Eier legen können. Es findet kein Ende. Also was wir da tun, findet kein Ende. Das findet dann ein Ende, wenn man aufhört, dieses System zu unterstützen, darin zu leben. Und das Geile an der Sache ist, das geht. Für mich persönlich geht es, für jeden persönlich geht es, indem man, ihr, ich, alle einfach aufhören, diese Sachen zu konsumieren. Wir brauchen sie nicht. Wir brauchen keine Milch, kein Käse, kein Fleisch, keine Eier. Es geht auch so absolut wunderbar. Es gibt ganz viele Folgen vor dieser Folge, die euch das auch alles zeigen. Aber ich möchte euch mit der Folge heute vielleicht einfach noch mal, ja, einen neuen Anreiz, eine neue Motivation für die, die noch kurz davor stehen, eventuell sich pflanzlich vollwertig zu ernähren, auch noch mal einen Anreiz geben und ja, für alle anderen auch noch mal diesen Gedankengang öffnen, auch in Diskussionen nach draußen, weil ich meine, das sind ja jetzt keine esoterischen Hirngespinste oder whatever. Das sind ja alles, also was heißt Fakten? Das ist alles Realität, ja. Warum brechen den Schweinen die Beine? Oder ich meine, auch wenn ihr mal auf so einen Tierlebenshof geht, ja, wenn so ein Zuchtschwein mal älter wird als über die Schlachtreife, sagt man dazu ja, glaube ich, hinaus, dann fragt man sich, also warum sind die so groß und so lang? Und wenn ihr eben dann zu hören bekommt, ja, so alt werden die ja normalerweise gar nicht. Und wenn ihr dann seht, obwohl dieses arme Tier so quer gezüchtet wurde, wie gesagt, dass es mehr Rippen hat und länger ist und schwerer ist, aber trotzdem, wie glücklich und zufrieden so ein Tier trotzdem, was wir ihm angetan haben, ja, trotzdem ist, also es gibt viele tolle Tierlebenshöfe. Ich persönlich kann euch Wenn ihr mal irgendwie in Urlaub fahrt, und fahrt dran vorbei oder seid in der Nähe, den Tierlebenshof Hunsrück Mosel e.V. ans Herz legen. Die Inhaber, die Betreiber, die ganzen Leute, die da helfen, die habe ich wahnsinnig in mein Herz geschlossen. Ich habe dort ganz, ganz viel gelernt schon. Zum Beispiel ja auch dieses Thema, dass weibliche Kühe gar keine Hörner haben. Ja, dem bin ich ja auch aufgesessen. Dem ist gar nicht so. Die haben auch Hörner, die bekommen sie halt nur direkt abgetrennt, damit die sich gegenseitig verletzen. Das ist auch so ein, ist auch schon wieder so ein Ding, wie das ist. Also wenn man, die haben auch Gänse, ja, wenn man das sieht, die sind nämlich ganz, also die sind halt an Menschen gewöhnt, ja. Wenn man das sieht, wie die paarweise rumlaufen, ja, dieses einmal zusammen, immer zusammen, ja, das kann man dort halt zum Beispiel auch mal beobachten, wenn die, auch selbst wenn die in der Gruppe gehen, ja, das Pärchen ist immer zusammen und geht der eine nach rechts, geht auch die andere oder umgekehrt, ich weiß nicht, wer das sagen hat, wahrscheinlich die Frauen, ich weiß es nicht. Das ist unheimlich faszinierend, also kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, mal auf so einen Tierlebenshof zu gehen. Also den ich jetzt kenne, der ist auch absolut kindertauglich, was ich natürlich immer ganz toll finde. Ja, die haben auch ganz, ganz viele Hundis. Stellt euch allerdings darauf ein, auch wenn ihr schon länger vegan seid, dass euch irgendwann die Tränen kommen, weil ihr werdet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas lernen oder irgendwas hören, was ihr noch nicht gewusst habt. Das habe ich schon bei ganz vielen Leuten beobachtet, die ich mitgenommen habe und auch bei mir selber. Und das kennen die Leute, die das machen, dort auch schon. Auch wenn ihr schon vegan lebt oder euch vegan ernährt und dann eben zum Beispiel dieses glückliche Schwein seht und auf einmal erfahrt das mit den Rippen, dann kommen euch die Tränen. Das ist halt so, ja. Ich meine, man kriegt halt auf einmal nochmal rückwirkend so ein ganz schlechtes Gewissen für die Zeit, bevor man vegan wurde. Aber es zieht euch nicht runter. Also man geht da wirklich positiv raus, weil man einfach denkt, hey, der Schritt war richtig. Und ich meine, klar, man kann immer sagen, klar, ich sag heute auch, man hätte ich das alles gewusst, wäre ich viel früher vegan geworden. Es bringt nichts, das ist Vergangenheit. Man kann es nur ab Zeitpunkt X besser machen. Und genau das ist das Thema, dieses ganze System, das könnt ihr dahingehend untergraben und unterbinden, indem ihr euch dahingehend entzieht. Das geht nämlich. Natürlich, jetzt kommen wieder so die Argumente, ja, ich alleine. Es zählt jeder, der weniger dieses, man sieht es ja an Rügenwalder, ja, wie die auf einmal mehr Umsatz mit ihren veganen Produkten machen, wie irgendwie mit Fleischprodukten. Man sieht ja, es funktioniert, ja, und wenn die Leute das kaufen, weil sie es lecker finden und sagen, oh, mal ohne Tier und dann vielleicht erst in 5 Jahren vegan werden, auch das funktioniert. Wir leben halt nun mal in einem kapitalistischen Wirtschaftskreislauf mit Angebot und Nachfrage, ja. Und wenn keine Nachfrage, dann kein Angebot. Und wenn eine höhere Nachfrage an Pflanzenmilch in irgendeinem Discounter ist, dann werden die drauf reagieren, weil die damit Geld verdienen wollen. Denen ist es letztendlich wurscht, ob die Milch oder Pflanzenmilch im Regal stehen haben oder ob die Rügenwalder oder gut Tralala im Regal stehen haben. Ja, man hat ja auch der Rügenwalder CEO gesagt, wenn wir mit den veganen Sachen zu 100% uns halten können, unsere Gelder bezahlen können, das Ganze wirtschaftlich betreiben können, ohne Tier, dann haben die damit kein Problem. Also ich glaube, es ist der Einzige, dem ich glaube, aber es ist nun mal Fakt, ja. Und man sieht zum Beispiel auch bei so einer Firma wie Wiesenhof, ja, die faktisch nicht von ihrem schlechten Image wegkommt, und zwar auch zu Recht, das sage ich jetzt auch, dann können die veganen Kram auf den Markt bringen, dann kauft es keiner, ja. Abgesehen davon, was habe ich von denen, ich glaube, vegane Fleischwurst war das probiert, also die war eh grottenschlecht, ja. Und ich wollte die auch einfach nur probieren, um zu wissen, wie schmeckt die. Die habe ich also eh dann auch Wiesenhof, ja, einmal gekauft und dann eh nie wieder, weil das ist faktisch eine Firma, wenn die ankommen und sagen, sie wollen vegan machen, dann geht's denen tatsächlich zu 100% nur um den Kapitalismus. Natürlich geht's Rügenwalder auch zu, ich sag jetzt mal 99% um den Kapitalismus, aber da ist wenigstens so ein Stück Resternsthaftigkeit dabei, ne? Also, dass sie jetzt ein eigenes Werk bauen für die veganen Sachen, um das Ganze noch besser zu machen. Natürlich sind das auch keine Wohltäter, ja, aber es ist zumindest eine Firma, die das Ganze so ein bisschen halbwegs, ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr wie halbwegs ehrlich eben angeht, ja, und auch so ein kleines bisschen, so ein bisschen minimal Ethik dahinter steht, ja. Also ich meine, kein fleischverarbeitender Betrieb kann mir irgendwas von Ethik erzählen, aber ich sag mal, da ist es so halbwegs glaubhaft zumindest, ja. Und von dahinein, wenn ihr dieses ganze Gezüchte und Gemache und Getue, ja, also keine Ahnung, wenn ihr sagt, oh, ich will keinen Hund aus dem Ausland, wir haben selbst genug, was nicht ganz so richtig ist, weil viele Hunde, die bei uns in Tierheimen sind, sind ehemalige Auslandshunde, adoptiert eben oder übernehmt, wenn ihr keinen Hund haben könnt, was auch völlig in Ordnung ist, oder Katze oder whatever, macht eine Patenschaft, ja, bei den ganzen Tierlebenshöfen, bei denen könnt ihr Patenschaften oder spenden oder ehrenamtlich mitarbeiten und so weiter. Wie gesagt, so kommt ihr aus dem System raus. Es lohnt sich. Es hilft, den ganzen Wahnsinn einzudämmen. Also da fällt mir noch was ein, jetzt so zum Ende. Ich habe mich auf einer Veganmesse, unterhalte ich mich relativ gerne immer mit den Leuten von Ärzte gegen Tierversuche, weil das immer wieder traurig, aber trotzdem lehrreich und spannend ist, eben auf eine traurige Art und Weise. Also dieses Beispiel mit Botox, ja. Wie gesagt, für jede Botox-Charge müssen neue Tierversuche gemacht werden, weil jede Charge anders ist. Und wenn von 100 Versuchstieren mehr als 50 überleben, dann ist die Charge okay. Wenn mehr als 50 sterben, gelähmt sind, ersticken, dann ist die Charge eben nicht okay. Und das Ganze geht auch ohne Tierversuche, war bis dato aber immer teurer. Und irgendwann wurde ein Verfahren entwickelt, was eben ohne Tierversuche funktioniert und auf einmal günstiger ist als Tierversuche. Und dann geht's auf einmal, ja, bei vielen Firmen. Also von solchen Firmen, da braucht mir keiner was von Ethik zu erzählen. Ja, da steht eben der Turbokapitalismus an allererster Stelle. Und da ist es wurscht, ob irgendwie 100 Mäuse mehr oder weniger ersticken. Ja, da geht's einfach drum, oh, jetzt ist es billiger, jetzt können wir es machen. Ja, also ich meine, ich brauche keinen Botox, werde auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, nie welches brauchen. So, und jetzt kommen wir aber zur Denksportaufgabe, die ich euch mit auf den Weg geben will. Und die kann ich euch auch nicht beantworten, weil jetzt sind wir bei der Nummer, jetzt spinne ich mal, ja, keine Ahnung, ich bekomme eine Krankheit und die kann geheilt werden durch was weiß ich, Botox, was auch immer, ja. Und ich weiß, dass dieses Medikament mit Tierversuchen entstanden ist. Weiß aber auch, dass ich ohne dieses Medikament, keine Ahnung, in 3 Wochen sterben muss. Und wenn ich das Medikament einmal nehme, dann kann ich weiterleben. Und jetzt sind wir beim Thema. Guckt mal in meine Folgen rein. As vegan as possible. Mache ich das oder mache ich das nicht? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mehr Infos über Erik Hübner auf www.lustaufvegan.de. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de